Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite ist heute die künftige Receiver-Hoffnung der Münster Mammuts. Herzlich willkommen, Tobias Wein.
Hallo, hallo.
Ich dachte, ich mache es ein bisschen seriöser, indem ich unsere Namen auch mal ganz nenne. Ja. Vielleicht kann man hier und da auch noch mal ein paar Follower abgreifen. Darum folgt uns gerne auf Twitter, @MaxBrending und @InsideSeahawks. Ne? Ist der Handle?
Ja, ist richtig.
Ja, genau.
Also
ja,
da haben wir jetzt erstmal ganz schamlos Werbung gemacht.
Wunderbar. Richtig. Und natürlich dem Twitter-Channel der German Seahawkers. Ist ja keine Frage. Ja, das Trainingscamp steht vor der Tür. Wir sind fast so weit, auf jede Woche neue Hype-Videos von gefangenen Bällen zu blicken. Und völlig überzogenen Prognosen für die Saison. Von daher wollen wir uns jetzt auch unser Team mal ein bisschen genauer angucken und starten heute mit der Offensive. Also einfach mal so eine kleine Preview auf die Saison geben. Was erwartet uns? Was ist verändert? Was bleibt gleich? Worauf können wir uns einstellen? Sind wir bereit, wieder verletzt zu werden? Und da wir keine News haben, würde ich sagen, starten wir direkt mal rein.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Und an der Stelle würde ich mal sagen, beginnen wir mit dem Coaching-Staff und so ein bisschen der Philosophie. Also wir hatten ja mit Brian Schottenheimer letztes Jahr einen Offensive Coordinator, der versucht hat, ein bisschen dem Spiel auch seinen Stempel aufzudrücken, der verstärkt aufs Passspiel auch gesetzt hat. Die Let Russ Cook-Bewegung war sehr stark am Anfang der Saison auf jeden Fall. Und von dem hat man sich dann aber nach der Saison getrennt. Es hieß, es gibt philosophische Differenzen. Da schrillen bei uns natürlich die Alarmglocken. Tobi, was meinst du, wie wird sich das Spiel der Seahawks jetzt mit dem neuen Offensive Coordinator Shane Waldron verändern?
Ja, das ist die Frage aller Fragen, die wir ja auch, als die News damals kamen, uns gestellt haben. Also man hofft natürlich auf den feuchten Traum, dass man vielleicht eine Rams-ähnliche Offense, die ja unter Sean McVay jetzt seit Jahren eigentlich zu einer der besseren Offenses der NFL gehört, dass man da gewisse Einflüsse spüren kann und sehen kann. Aber die nächste Frage, die man sich da immer wieder stellen muss, ist, wie weit hat der Offense-Koordinator bei den Seahawks denn freie Hand? Denn man weiß auch, dass Pete Carroll ab und zu dazu neigt, dann doch wieder einzugreifen und dann vielleicht eine Philosophie zu ändern oder zumindest etwas mehr wieder in seine Richtung zu bewegen. Das macht er dann auch, wenn er irgendwie unzufrieden ist. Und hoffen wir mal, dass Shane Waldron dazu keinen Grund gibt. Denn es gibt ja erste Berichte auch aus den Minicamps und so weiter. Und Pete Carroll meinte, dass Shane Waldron so das Kommando hat und er irgendwie noch gar nicht irgendwie ihm in den Weg gekommen ist, was ich dann erstmal überraschend finde und hoffe, dass es so bleibt. Was können wir denn von Shane Waldron an sich erwarten? Also die Rams spielen ein Konzept, also die haben auch mal mehr mit drei Wide Receivers gespielt. Letztes Jahr haben sie etwas mehr zu zwei Tight End Sets und damit zwei Wide Receivers gegriffen, ist die Frage. Also rein vom Personal sind die Seahawks mittlerweile so aufgestellt, dass man da auch beides bedienen könnte. Und was zeichnet vielleicht die Rams Offense aus? Also ja, sehr passfreudig auch, aber nicht passverliebt, würde ich vielleicht dazu sagen. Also ihr Laufspiel ist auch recht prominent. Man erinnert da an Zeiten von beispielsweise Todd Gurley, der da Fabelzahlen aufgelegt hat, während er noch vollständig fit und genesen war und bei voller Leistungsfähigkeit. Dann ist dieses Laufspiel eher auf ein Outside-Zone und ein Zone-Blocking damit auch ausgelegt. Das ist vielleicht ganz schön, weil man dann vielleicht nicht immer stumpf durch die Mitte es versucht und mit Power-Elementen, sondern dann die Offense-Line nach rechts oder links beispielsweise bewegt und Carson dann versuchen kann, hinter dem Block zu laufen. Und ich finde auch, Carson hat genau in dieser Disziplin auch schon öfter gezeigt, dass er da ziemlich gut ist, wenn zum Beispiel auch die Mitte zu war und er dann improvisieren muss und über außen. Also da bringt er einiges an Skill meiner Meinung nach mit. Ja, und viel interessanter eigentlich dürfte ja natürlich noch sein, nachdem Wilson ja auch immer mehr forderte und dann ja auch, man muss ja auch sagen, letzte Saison eingebrochen ist, das Passspiel. Also ein großes Problem der Seahawks, und das ist auch oft ein Scheme-Problem, also beziehungsweise einfach vielleicht auch eine Eigenschaft eines Schemes. Man muss jetzt nicht direkt sagen, dass Brian Schottenheimer diesen Faktor eliminiert hat sagen wir mal plump gesagt, zu blöd war, das zu etablieren. Vielleicht ist es einfach auch dadurch, dass man da viel auf diese langen Pässe gesetzt hat, gar nicht möglich, viele Yards nach dem Catch zu erzielen. Darum geht es unter anderem auch in diesem Rams-System, dass zum Beispiel oft von zwei Seiten auch so Crossing-Routes oder gestaffelte Crossing-Routes, also kurz, mittel und tief gelaufen werden. Die laufen dann zum Beispiel von der rechten Seite, Strong-Side, ganz nach links in verschiedenen Abständen, in so einem Level-Konzept quasi, mehr oder weniger. Und dann ist man im vollen Lauf, wird bedient und kann dann nach dem Catch auch noch richtig Schaden anrichten. Das hat man auch als Seahawks-Fan das eine oder andere Mal erlebt. Und das sind unter anderem Aspekte, die man bei Warden eventuell sehen könnte. Und dazu passt dann vielleicht auch viel Play-Action, was Pete Carroll ja auch jetzt nicht unbedingt schlecht findet. Und Bootlegs, also Bootleg ist beispielsweise, wenn die rechte Seite in diesem Spielzug die starke Seite ist, dass der Quarterback nach dem Snap nach links ausbricht, also eigentlich falsch rum zum Play läuft und dann darüber versucht, bisschen Raum und Zeit zu gewinnen, um dann seine Receiver auch am besten in den Lauf zu bedienen. Oder auch normale Rollouts auf die starke Seite. Das sind einfach eigentlich Sachen, die Wilson auch sehr schmeicheln sollten, der ja in der Pocket immer mal wieder zu seltsamen Verhaltensweisen neigt oder auch vielleicht viel zu lange braucht oft, um den Ball dann loszuwerden. Vielleicht sind das so Sachen, die ihm das auf jeden Fall einfacher machen könnte. Und man sieht es ja auch eigentlich bei vielen Quarterbacks in der Liga, dass diese Aspekte eines Passspiels und auch einer Verschieben der Pocket und Play-Action einfach schmeichelt. Und bei Wilson wird das wahrscheinlich dann nicht anders sein.
Ja, auf jeden Fall. Also spannend wird, glaube ich, auch, wie diese Plays aufeinander aufbauen. Also eben dieses Outside-Zone-Laufspiel gepaart mit Play-Action. Also ich glaube, das wird alles sehr viel aufeinander beruhen. Ich denke mal, dass man dann auch mit gutem Play-Action-Spiel wiederum die Möglichkeiten für den Lauf verbessern kann. Du hast es gesagt, Chris Carson hat sicherlich auch die Möglichkeit, über Außen seine Yards zu machen. Ist ja, glaube ich, auch ein sehr unterschätzter Running Back. Von daher bin ich da auch ganz zuversichtlich, muss ich sagen. Shane Waldron selber wurde gerade interviewt von Fox und wurde dem auch gefragt, was er eigentlich genau plant. Und er meinte, ja, er möchte versuchen, möglichst ausbalanciert zu sein, also gute, spaßige Plays auch zu entwickeln, hat er gesagt. Er möchte neue Ideen nach Seattle bringen, aber trotzdem immer auf der sicheren Seite stehen. Also er möchte trotzdem quasi den Blick auf die wichtigen Dinge nicht verlieren, sprich dann eben im Endeffekt erfolgreichen Football zu spielen in erster Linie. Aber trotzdem soll alles wohl ein bisschen vielseitiger, ein bisschen neuer, ein bisschen frischer werden. Und ich glaube, da wenn er das wirklich so umsetzt, ist es, glaube ich, für jeden Seahawks-Fan was man gerne hört. Nicht so angenehm ist dann, was er noch gesagt hat, dass er und Pete Carroll philosophisch viele Gemeinsamkeiten haben, was die Football-Philosophie angeht. Da kriege ich zumindest ein bisschen Angst. Carroll ja doch oftmals eine etwas, ich würde mal sagen, verstaubte Ansicht oder verstaubte Philosophie hat. Also da kann man zumindest hoffen, dass Roland da sich an entsprechenden Stellen auch von Carroll unterscheidet und sich dann eben auch durchsetzen kann. Aber ja, ich denke mal, das ist ein sehr spannendes Projekt. Russell Wilson redet natürlich auch in seiner typischen Russell-Wilson-Art nur positiv über Shane Waldron. Also wenn man ihm zuhört, dann glaubt man sowieso seit 10 Jahren, dass die Seahawks jedes Jahr den Super Bowl gewinnen. Von daher kann man da, glaube ich, nicht ganz so viel drauf geben. Aber laut Russell ist alles super. Carroll scheint auch zufrieden zu sein. Von daher bin ich sehr gespannt. Vielleicht auch schon auf die Preseason, die bald anfängt. In 3 Wochen ist es soweit. Und dann kann man zumindest schon mal, wenn auch die Ergebnisse noch relativ unwichtig sind, aber man kann zumindest schon mal ein paar schematische Unterschiede vielleicht wahrnehmen. Und da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Da vielleicht mal so ein bisschen reinzuschauen.
Ja, zu den Aspekten, wo du meintest, dass die Plays aufeinander aufbauen, das ist ja auch ein Merkmal dieser Rams-Offense, unter anderem, dass die oft in gleichen Formationen rausgekommen sind oder ähnlichen Formationen und die Run-Plays und die Pass-Plays eigentlich ähnlich aussehen, von dem, was erstmal auf dem Feld steht, dadurch auch schwerer zu lesen sind. Das kennt man ja auch ganz anders, wenn zum Beispiel die Seahawks einfach die Offensive Line mit, weiß nicht, 2 Tight Ends oder 3 Tight Ends verstärken, dann weiß man schon, was da eventuell kommen könnte. Und dann noch so 2 Aspekte, die jetzt vielleicht nicht so wirklich das Schema beschreiben oder ums Schema drehen, sind, ich glaube, Tyler Lockett hat diese Aussagen auch getroffen, also es wird halt probiert, die Spieler auch viel hin und her zu schieben, dass ist man quasi bei den Wide Receivern auch von diesen klaren Rollen wegkommt, sondern dass es da auch variabel bleibt, was ja eigentlich auch immer wichtig ist. Dann hat Lockett ihn auch für seine Kommunikationskünste gelobt. Und was man auch immer wieder hört aus Spielerkreises, dass mehr Uptempo und oder No-Huddle auch gespielt wird. Das ist in mehrerer Hinsicht gut. Also erstmal sieht man ja auch oft bei diesen Two-Minute-Drives oder so, wenn es dann schnell gehen muss, dass Wilson da eigentlich auch immer total abliefert. Das hat man über Jahre immer wieder gesehen. Das ist genau sein Spiel und ist dann für die gegnerischen Defense sehr schwer, da Schritt zu halten. Und ja, dass dann vielleicht auch durch gute Kommunikation und oder halt dieses schnellere Tempo es auch endlich mal aufhört, dass man die Play-Clock dauernd runterlaufen lässt und damit aber auch dann ewig wieder Strafen bekommt, weil man das Play nicht schnell reinkriegt. Das sind dann einfach so Sachen, die ich dann einfach mehr oder weniger die weichen Faktoren, die ich da gerne mal sehen würde und mich nicht wieder ärgern muss, wenn man es nicht hinbekommt, als professionelles Football-Team in 40 Sekunden das Personal auf dem Feld zu haben und ein Spiel zu starten. Das hat man leider immer wieder gesehen in den letzten Jahren und es wäre einfach mal schön, wenn das mal nicht mehr vorkommen würde.
Ja, vor allem auch zu Hause im eigenen Stadion dann zum Teil, ne? Also dann als Offense nicht in der Lage zu sein, dann in der Zeit Play zu starten, ist ja dann schon echt ein ziemliches Armutszeugnis. Worauf ich mich besonders freue, ist auch einfach, dass die Offense hoffentlich nicht mehr so ausrechenbar ist, weil das war, glaube ich, auch vor allen Dingen zum Ende der Saison letztes Jahr ein riesiges Problem, insbesondere gegen die Rams im Wildcard-Spiel, dass die Rams eigentlich immer schon wussten, was die Seahawks planen. Also es war so berechenbar und vorhersehbar, was kommen wird. Und da muss man wirklich hoffen, dass Shane Waldron eben auch gerade, was du angesprochen hattest, immer aus ähnlichen Formationen zu starten, aber ganz verschiedene Dinge daraus zu machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, eben diese Ausrechenbarkeit abzulegen. Und ich denke mal, dass er uns da auf jeden Fall einen Schritt nach vorne bringen kann. Und wird sicherlich eine spannende Geschichte. Gut, dann würde ich ansonsten zu den Spielern übergehen. Das sei denn, du hast jetzt noch irgendwas zum Coaching-Staff in der Offense.
Nee, also jetzt ist es ja auch immer noch sehr vage alles. Wir vermuten und versuchen zu deuten. Die Preseason, wie du sagst, wird die ersten Einblicke geben und dann spätestens Woche 1 und Woche 2 sind wir dann vielleicht mal ein bisschen schlauer, was da wirklich auf dem Platz passiert.
Ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir zur wichtigsten Position auf dem Feld, zur Position des Quarterbacks. Russell Wilson mit einer unglaublich starken Saison, zumindest zu Beginn natürlich, war da ganz klar auf MVP-Kurs, irgendwie on pace für über 50 Touchdowns und über 5000 Yards. Das ist dann ja, wie wir alle wissen, Mitte der Saison dann doch krachend eingebrochen. Und ja, man muss sich fragen, ob das ein grundsätzliches Problem der Offensive war in den letzten Jahren oder ob Russell Wilson einfach nicht in der Lage ist, eine ganze Saison wirklich auf ganz hoher MVP-Leistung zu spielen. Glaubst du, es ist eher ein schematisches Problem, weil ja auch die ganze Offense betroffen war zum Teil? Also auch Tyler Lockett zum Beispiel hatte auch ziemlich einen Durchhänger zur Mitte der Saison. Also würdest du sagen, es ist hauptsächlich Wilsons Schuld oder Wilsons Problem oder hat da irgendwie die ganze Offense nicht so richtig geklickt?
Also es gibt ja zumindest Parallelen zwischen der letzten und der vorletzten Saison. Beide Offensiven wurden von Brian Schottenheimer koordiniert und Wilson hat in den ersten Wochen unfassbar gespielt und in der zweiten Saisonhälfte eingebrochen. Das spricht dann unter anderem dafür, dass dadurch, dass diese Variablen beide schon mal gleich waren, dass man da jetzt also irgendwie keine Schuldzuweisung richtig, möchte ich da gar nicht so richtig geben. Also natürlich war Schottenheimer dann zu Ende der Saison auch viel zu ausrechenbar und ja, du hast das Rams-Spiel beispielsweise schon angesprochen. Die Cornerbacks sind die Routen ja quasi mitgelaufen und und wenn man bei Metcalf, der ja zum Beispiel physisch so eine Erscheinung ist und man aber die Route so gut kennt, dass man da nicht mal ein bisschen Separation kreieren kann, dann ist das auf jeden Fall auch ein Problem des Offense-Coordinators. Aber es ist natürlich immer so, und die Wahrheit liegt ja wie so oft in der Mitte, dass Russell Wilson auch immer wieder Durchhänger hat, immer wieder mentale Aussetzer, auch immer wieder versucht, den Hero zu spielen. Dieses, was man aus der NBA ja auch gerne kennt, diesen Hero Bowl, wo dann der Point Guard versucht, alles irgendwie alleine zu machen. Und manchmal klappt das da auch, dann legen die auf einmal 60 Punkte auf, aber manchmal klappt es dann halt auch nicht. Und Wilson forciert damit unter anderem ja auch Sacks, die dann immer wieder die Drives killen. Und ja, und man muss auch sehen, also ich erinnere mich da an so Aussetzer wie bei dem Rams-Spiel, wo er den Pick Six wirft, oder gegen die Giants hat er, glaube ich, auch dann tief eine Interception geworfen, weil er da irgendwie den Ball in ein Fenster reindrücken wollte, was überhaupt nicht ging, oder beziehungsweise er nur in seiner Prime hinbekommt, aber da halt dann nicht mehr. Und also das ist mit unter anderem auch ein Wilson-Problem. Aber ich denke auch, dass nachdem er ja, also das ganze Offseason-Drama braucht man gar nicht mehr groß ausrollen, aber er hat ja viel gefordert und meiner Meinung nach auch viel bekommen. Und langsam liegt halt dann die Last jetzt auch immer mehr noch auf Wilson, diesen Druck, den er sich ja auch selber macht. Immer wieder und immer wieder, weil er auch immer wieder sagt, jedes Jahr könnte man ja in den Super Bowl kommen oder was auch immer. Ja.
Und, es fühlt sich so an wie 2013.
Genau, ja. Ich hoffe, das hören wir dieses Jahr nicht schon wieder. Ja. Und jetzt muss man sich überlegen, was er alles an Waffen noch dazu bekommen hat, wobei man natürlich über die Waffen gerne noch munter streiten kann im weiteren Verlauf. Aber er hat erstmal Personal dazu bekommen in allen Positionen der Offense, und jetzt hat er noch einen Offense-Koordinator, der eventuell ein ihm auch sehr schmeichelndes Scheme installiert, und dann muss Wilson einfach mal konstant über eine ganze Saison, und die ist ja noch ein Spiel länger, bin ich immer gespannt, ob er das mal hinbekommt, auch das so die ganze Saison runterzuspielen, weil dann reden wir nämlich über eine ganz andere Mannschaft als die Seahawks in 2020.
Ja, beziehungsweise hoffentlich noch ein paar Spiele länger, wenn man dann tief in die Playoffs kommen möchte. Was mich bei Wilson, du hast es angesprochen, er spielt gerne den Helden, was uns ja auch schon unglaublich häufig geholfen hat. Aber er muss dann eben auch mal die einfachen Bälle werfen, auch wenn es vielleicht nicht so schön in den Statistiken aussieht. Aber hier mal ein Dump-Off zum Running Back, da bricht er sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er da mal für die kurzen 3, 4, 5 Yards geht. Das wurde zum Ende der Saison tatsächlich auch besser. Aber das war so in diesem Zeitraum, 7., 8., 9. Spieltag, war das ein ganz großes Problem, dass die kurzen Routen der Tight Ends und der Running Backs gefühlt gar nicht angespielt wurden. Und Wilson immer versuchte, den tiefen Ball zu werfen. Das, wie gesagt, wurde dann auch besser. Also Chris Carson hat dann auch wieder einiges an Receiving-Arbeit bekommen. Aber prinzipiell hat er diese kurzen Bälle, vor allen Dingen auch die kurzen Bälle über die Mitte, doch eher vermieden. Und da ist es dann natürlich auch an Shane Waldron, jetzt mit ihm ein Schema auszuarbeiten und ihm auch zu sagen, hier Russell, ne, da und da wird was frei werden, da musst du da aber auch hinwerfen. Ne? Wir können jetzt nicht in jedem Spiel da eine 40-Yard-Bombe auf Metcalf rausfeuern. Von daher bin ich mal gespannt, ob die beiden das dann in Co-Produktion auch schaffen, sowohl was auszuarbeiten, als auch dann bei Wilson die Umsetzung reinzukriegen, dass man durchaus auch die Mitte des Feldes bedienen kann. Und seine Größe will ich da jetzt als Ausrede nicht zählen lassen. Also er ist jetzt auch kein Gartenzwerg. Da wird man sicherlich auch mal ein bisschen über die Line rüber gucken müssen oder zur Not eben zwischen den Händen durchwerfen. Aber irgendwie muss es auf jeden Fall auf die Reihe bekommen. Und dann, wenn er das hinbekommt, was hast du gesagt, dann sprechen wir wirklich von einem Team, das einen tiefen Playoff-Run hinlegen kann. Aber ja, dafür muss es dann eben auch die ganze Saison lang funktionieren. Ja, Quarterback ist jetzt auch nicht viel zu bereden. Ne? Also Russell Wilson ist natürlich trotzdem immer noch einer der 5 besten Quarterbacks der Liga. Da braucht man nicht viel zu diskutieren. Von daher, ja, wäre für mich da jetzt auch der Gesprächsbedarf nicht besonders hoch. Ich weiß nicht, hast du zu Wilson noch irgendwas?
Nee, gar nichts mehr.
Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Jungs, die idealerweise die Touchdowns fangen, die Wilson reihenweise rausfeuert, zu den Wide Receivern. Und ja, da würde ich sagen, mit Tyler Lockett und Metcalf im dritten Jahr zusammen hat man eines der stärksten Duos der Liga, oder?
Ja, das hat man schon etwas erahnt in der letzten Saison und hat sich, also zu Beginn der Saison, hat sich dann immer weiter verfestigt. Ja, also über Metcalf, da gehen ja fast die Superlative aus. Ist immer noch schön, dass man, also ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich über ihn sprechen darf, dass der Spieler dieses Trikot trägt und vermutlich auch noch sehr lange, weil wenn man den auf den Markt lässt, dann fahr ich aber persönlich ins Front Office oder so. Das kann man nicht machen. Und ja, Metcalf, gute Rookie-Saison, gute zweite Saison, außer dieser elende Aussetzer gegen die Cowboys. das wird er so schnell auch wohl nicht mehr machen. Und ja, wenn bei entsprechender Entwicklung und vielleicht noch ein bisschen besseren Händen da, das ist ja immer noch so ein kleines Problem, klopft der halt meiner Meinung nach in den Top 5 der NFL an, endgültig. Und ja, bin ich sehr gespannt nächste Saison drauf. Tyler Lockett, ja, der hat ja immer wieder mal kleinere Wehwehchen gehabt während der Saison, hat dann auch ein bisschen Leistungseinbrüche erlebt. Vielleicht auch mit der gesamten Offense zusammen, man weiß es nicht genau. Jedenfalls wusste man auch nicht so richtig, was macht man mit seinem Cap-Hit und so weiter. War ab und an auch mal, ich glaube, hier im Podcast als Cut-Kandidat genannt. Ja, jetzt wurde er in der Offseason verlängert, 4 Jahre für 69 Millionen. Also wird jetzt bei entsprechender seiner Leistung eigentlich bezahlt, weil die letzten Verträge, die waren ja eigentlich Steals auf dem Markt, muss man ganz klar sagen. Ja, und damit sollten sich alle Diskussionen über Wide Receiver 1 und 2 bei den Seahawks eigentlich erledigt haben. Die beiden sind die ganz, ganz klaren Starter in diesem Team und auch als Duo in der NFL Top 8, Top 10. Ich weiß nicht, ich möchte nicht zu hoch greifen, um nicht da.
Doch.
Ja, also da, vielleicht willst du es sogar so Top 5 sagen, vielleicht?
Ich würde, glaube ich, sogar in Richtung Top 5 tendieren. Ja. Also klarer 1 sind für mich momentan Julio Jones und AJ Brown bei den Titans. Und dahinter, wenn man wirklich nach einem Duo geht, ne? Also es gibt natürlich auch Teams wie die Buccaneers oder die Cowboys, die haben dann stärkere Trios, aber reine Duos sehe ich jetzt nicht viele Teams, die qualitativ mehr bieten können als Metcalf und Lockett. Also wer würde die noch einfallen? Die Buccaneers vielleicht dann trotzdem mit Evans und Godwin.
Ja, die Cowboys als Duo finde ich eigentlich auch schon ganz cool mit Cooper.
Aber wenn ich die Wahl habe, also Cooper ist für mich immer so ein bisschen, ja, mal so, mal so.
Ja.
CeeDee Lamb hat bestimmt was aufblitzen lassen, aber war jetzt auch noch nicht, so dominant. Von daher sehe ich da tatsächlich, stand jetzt nicht so viele.
Broncos würde ich vielleicht noch reinschmeißen. Mit Sutton und JB Judy.
Judy vielleicht. War jetzt auch nicht besonders beeindruckend in der ersten Saison. Also also Top 5 momentan würde ich schon noch sagen. Klar, das Ceiling von Leuten wie Judy und Lamb ist natürlich höher als das von einem Tyler Lockett, aber es geht ja auch darum, was bis jetzt schon erreicht wurde, und da sehe ich Lockett momentan halt wirklich noch über den beiden. Aber mal schauen, wie es dann nächste Saison aussieht. Dann reden wir vielleicht schon über ganz andere junge Spieler, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Aber ja, ich denke mal, mit denen auf 1 und 2 kann man sehr zufrieden sein.
Auf jeden Fall.
Ja, Nummer 3 ist noch umkämpft. Man weiß ja noch nicht wirklich viel. Trainingscamps starten jetzt bald erst. Wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, wäre es für dich wahrscheinlich Eskridge, oder?
Ja, also da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn man sich den Depth-Chart mal so ein bisschen anguckt. Dahinter tummelt sich irgendwie seit Jahren so ein Penny Hart beispielsweise. Freddie Swain, der ja letztes Jahr so eine Mini-Rolle hatte oder etwas, ja, eine ganz schlechte 3 eigentlich war, vielleicht eher eine 4 oder 5. Kate Johnson ist ein undrafted Free Agent gewesen, der jetzt dazu kam, den ich auf Tape sehr vielversprechend fand, wo man jetzt aber auch nicht wirklich prognostizieren kann. Da hat er auch keinen Division One Football gespielt beispielsweise und so. Wo, wie gut ist der wirklich in der NFL? Wo kann er landen? Was kann er bringen? Deswegen ist Dwayne Eskridge mit dem Draftkapital und dem Skillset da für mich eigentlich prädestiniert, die Nummer 3 zu sein in der Offense. Ja, mit einer.
Vergiss aber John Ursua nicht hier, ne? Unser alter Hawaiianer.
Geht er nicht schon fast in Rente, ne? Das ist ja auch.
Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der Kerl jetzt?
Ja, der müsste fast 27 sein, glaube ich. Da war ein sehr alter 27. Rookie.
Ja, 27.
Also da sehe ich nichts. Also wenn Dwayne Eskridge sich ja nicht irgendwie komplett dämlich anstellt, sollte er da irgendwie darüber schon zu Spielzeiten kommen, die Saison.
Ja. Ja, aber Tiefe, muss man sagen, kann schon problematisch werden. Ja. Also wenn sich jetzt Lockett oder Metcalf verletzen sollte, dann wird es definitiv eng. Vor allen Dingen Metcalf, weil man hat halt keinen ähnlichen Receiver-Typen. Ne? Also ich finde, hinter den beiden haben wir viele, viele kleine Flinke, ne? Auch so ein Kate Johnson, so ein Eskridge, so die kannst du dann mal ins Slot stellen und so weiter. Eskridge kann auch außen spielen, weiß ich wohl, aber ist ja jetzt vom Körper her kein Ex-Receiver. Also das ist er ja wirklich nicht. Und so einen ähnlichen Typen haben wir halt eigentlich nicht im Kader. Also Tamarion Terry wäre schön gewesen, aber der musste ja leider Menschen erschießen. Von daher wird das auch, ja, wurde ja auch entlassen. Ein bisschen Pietätus, der zurück zu lachen, aber ja.
Ja, ich habe aber die Äußerung, die war jetzt.
Ja. Nee, ich meine nicht.
Der muss ja Leute erschießen.
Nicht, mein Lachen war pietätlos, deins nicht.
Ich war geschockt.
Ja, absolut zu Recht. Ja, von daher, also ich würde auch sagen, Eskridge hat da jetzt relativ wenig Konkurrenz, es sei denn, Kate Johnson dreht dann doch so richtig durch. Und ja, da muss man einfach Daumen drücken, dass sich niemand verletzt, weil dann wird es auf jeden Fall ein bisschen eng. Aber gut, bei welchem Team ist das nicht so? Wenn sich ein Starting Receiver verletzt, wird es bei vielen halt ein bisschen schwierig. Aber ja, bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf Eskridge. Du hast dich ja sehr intensiv mit ihm beschäftigt vor dem Draft und warst da auch sehr glücklich, dass die Seahawks ihn dann geholt haben. Ich habe ihn mir auch ein bisschen angeschaut und sah schon ganz gut aus, aber ich denke, da müssen wir uns alle ein bisschen überraschen lassen, wie er sich dann in der NFL anstellt. Und ja, alles dahinter möchte man jetzt eigentlich nicht unbedingt zu häufig spielen sehen. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen, oder?
Ja, definitiv. Also Kate Johnson finde ich halt als Spieler noch sehr spannend. Aber dem würde ich zum Beispiel dieses erste Jahr komplett mehr oder weniger ein Redshirt geben und einfach mal gucken, was dann vielleicht im zweiten Jahr geht. Eskridge ist ja selber als Wide Receiver, haben es ja eh manchmal etwas schwieriger, vielleicht in die Liga zu kommen. Da muss man auch gucken, wie gut er wird. Und dahinter sehe ich dann auch nicht viel, was Spielzeit sehen sollte. Und ja, wie du schon sagst, die Tiefe ist vielleicht wirklich ein Problem. Die wäre aber ohne Eskridge noch ein viel größeres Problem gewesen. Also bin ich da über den Pick immer noch recht glücklich weiterhin. Und schauen wir mal.
Was würdest du davon halten, wenn die Seahawks jetzt sagen, komm, hier Patriots, 5. Runden-Pick für N'Keal Harry? Glaubst du, in einem anderen Team kann er vielleicht doch noch mal zeigen, was er drauf hat?
Boah, es wäre immerhin als Spielertyp mal eher was Richtung Ex-Receiver gehen würde.
Ja.
Aber ob der in dem Scheme so glücklich wird bei den Seahawks, wenn es dann wirklich darum geht, auch Separation und Yards nach dem Catch zu erzielen, teilweise, sehe ich das eher nicht. Ich finde, N'Keal Harry ist irgendwie so eine super spannende Personalie, weil man ihn jetzt eigentlich echt günstig kriegt wahrscheinlich. Und wer weiß, was so ein Neustart so einem Spieler bringt. Andererseits holt man ihn dann dazu, setzt, ja gut, er muss dann trotzdem in den Konkurrenzkampf gehen, ne? Boah, weiß nicht, aber für so einen späten Pick würde ich es vielleicht sogar machen. Vielleicht 6. Runde oder sowas und dann mal gucken, was man da rauskriegt und wenn nicht, ist es ja eigentlich halb so schlimm. Ja, so als Spielertyp wäre es schon eine sinnvolle Ergänzung rein vom Skillset her.
Ja, ich finde es halt auch so traurig, dass er da jetzt bei den Patriots irgendwie versauert. Von daher wäre es ja schön, wenn er zumindest irgendwo nochmal eine zweite Chance bekäme und würde mich nicht beschweren, wenn die Seahawks da 5 oder idealerweise sogar nur einen 6. Runden-Pick für investieren müssen und dann einfach mal schauen, wie er sich macht. Aber du hast natürlich recht, Separation kreieren war bis jetzt nicht so seine Stärke. Es hat eher so ein Contested-Catch-Guy und die sind gefühlt in der modernen NFL immer weniger gefragt. Also Speed ist echt mittlerweile das A und O und Separation kreieren ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Von daher, ja, ist die Frage, inwiefern er sich da einbringen kann, aber spannend wäre es auf jeden Fall.
Das wäre doch wieder so ein typischer Seahawks-Move eigentlich, dass man so einen mehr oder weniger gescheiterten First-Rounder irgendwie ins Team holt und guckt, was drauf hat. Und ich meine, Spieler mit dem Draft-Status, die bleiben ja eh mal ein paar Jahre noch in der Liga.
Ja, ja.
Also,
ich erinnere dich an Luke Jekyll.
Ja, oder hier Dion Jordan, zuletzt ja auch bei den Seahawks dann auch gewesen und so. Ja, also für die geht es ja immer ein bisschen weiter noch als für andere Spieler, die später gezogen werden. Ja, auf jeden Fall spannend zu verfolgen, was da mit Harry noch passiert.
Ja, Freddie Swain haben wir auch noch im Kader, hattest du auch kurz angesprochen. Wer weiß, vielleicht kann der vielleicht eine größere Rolle übernehmen als letztes Jahr. So mega viel hat man jetzt nicht von ihm gesehen. Ich erwarte nicht besonders viel, oder glaubst du, das wird das Freddie Swain Breakout hier?
Nee, weiterhin nicht.
Ein klares Nein.
Nee, mit der kleinen Rolle kann er da vielleicht auch, hat ja letztes Jahr, glaube ich, auch einen Touchdown gefangen und ein paar Catch gehabt. Ja, eine kleine Rolle ist völlig in Ordnung, glaube ich, aber viel mehr als da irgendwie Special Teams wert sehe ich da aktuell dann auch nicht.
Nee, das stimmt. Und damit würde ich sagen, können wir die Receiver auch abhaken und kommen zu den Running Backs. Und da würde ich sagen, frei nach Pep Guardiola, Chris Carson oder nix.
Ja, damit ist die Rubrik eigentlich schon wieder fast geschlossen und wir können absolut weitergehen. Ja, Chris Carson oder nix. Chris Carson, ja, klarer Leadback, zu dem er quasi gedraftet wurde als Siebtrunden-Pick und hat jetzt einen Vertrag bekommen. Und ich glaube, das ist gerade in der NFL dann nochmal ein großes Commitment zu einem Spieler, der dann auch jetzt für die nächsten, ja, vielleicht 2 oder 3 Jahre, je nachdem, also er hat 3 Jahre den Vertrag für 24 Millionen.
Ist ein Jahr nicht ein Void hier?
Ja, genau. Also
ich glaube, es sind offiziell nur, also es ist, glaube ich, nur 2 Jahre, ne?
Ja, dann, also der wird ja halt einfach der klare Leadback sein, der auch völlig zu Recht, und ja, da kommen auch keine Erstrunden-Picks vergangener Jahre zum Beispiel an ihn ran. Und ja, interessant finde ich die Rolle für Carson dann vor allem auch, ob man aus ihm noch mehr als Receiver rauskitzeln kann. Also es hat sich ja schon so ein bisschen verbessert. Es waren ja mal 20 Receptions, dann 37 und 37. Und in 2019 hat er mehr Spiele gemacht, da waren es dann 2,4 Catches pro Spiel, und in 2020 hat er ein bisschen weniger gespielt, da hat er 3 pro Spiel gehabt. Und ich glaube, wenn man da auch manche Fänge von ihm sieht, beispielsweise gegen die Falcons bei einem Screen Pass, wo er den Ball da auch irgendwie einhändig noch ransaugt und danach zum Touchdown läuft, glaube ich, war das. Also der hat für mich wirklich unterschätzte Hände, und ich denke, man sollte ihm da vielleicht noch, klar, man hat Lockett, Metcalf oder vielleicht einen anderen Tight End, den man da bedienen kann, aber Carson könnte da auch noch eine gute Option werden, der dann auch bei Screenpässen, bei Dump-Offs dann trotzdem noch was mit seinem Laufstil kreiert und ja, auch den einen oder anderen schweren Catch, glaube ich, runterbringen könnte. Also bin ich mal gespannt, ob man ihn da vielleicht ein bisschen mehr einbindet noch.
Ja, auch an alle Fantasy-Spieler der Hinweis, Carson wird eigentlich jede Saison unterschätzt. Den bekommt man meist noch in einer Ende dritte Runde. Von daher an der Stelle auf jeden Fall zuschlagen. Wenn er mehr Receiving-Work bekommt, natürlich auch im PPR sehr wertvoll. Ich habe im, ich glaube, Cover2Podcast war das, eine Bemerkung gehört, die ich ganz witzig fand. Rashad Penny ist auch nur noch im Kader, weil es zu peinlich wäre, ihn zu cutten, weil er dann auf einmal wieder überall in den Medien wäre. Ja, Rashad Penny. Viele Verletzungssorgen gehabt, wenn er gespielt hat, aber auch irgendwie natürlich bei weitem nicht das, was sich das Front Office von ihm scheinbar erwartet hat. Man hatte ihn ja damals in der ersten Runde gezogen, was ja sowohl aus damaliger als auch aus heutiger Sicht absolut Wahnsinn war. Ja, müsste ja jetzt wieder voll fit sein, voll auskuriert. Also irgendeine Rolle muss er ja bekommen. Also es würde mich wundern, wenn sie ihn wirklich cutten. Ich denke mal, er wird dann wirklich ja die klare 2 sein hinter Carson, aber hin und wieder wird es für ihn ja sicherlich auch die Möglichkeit geben, zumal er ja im Gegensatz zu Carson auch ein gewissen Speed mitbringt. Glaubst du vielleicht auch durch das neue Scheme, dass dieser Breakaway-Speed dafür sorgen könnte, dass man von Penny vielleicht eher nochmal richtige Big Plays sieht, was bei Carson ja ein bisschen schwieriger ist, weil er ja einfach ein bisschen langsam ist?
Das ist die einzige Hoffnung, die ich für Penny eigentlich diese Saison noch habe. Dass er hat es ja auch ganz selten mal gezeigt, aber er kann wirklich durchbrechen über außen und richtig Yards erzielen, wenn er mal irgendwie freiere Looks bekommt. Und da ist auch, glaube ich, der ein oder andere Touchdown schon durchgefallen, und das vermeintlich neue Scheme könnte dann für Penny vielleicht da so ein bisschen der Dosenöffner sein, dass da vielleicht ein bisschen mehr Production rauskommt und dass er dann vielleicht am Ende des Jahres eine der kleinen Überraschungen im Kader ist. Ansonsten, ja, sehe ich dann trotzdem nur sehr, sehr limitierte Möglichkeiten für ihn, überhaupt aufs Feld zu kommen. Und ja, er ist dann eigentlich, also für Fantasy sowieso irrelevant, und ist dann vielleicht sowas, ja, so ein Big Play Running Back, der dann vielleicht mal die ein oder andere gute Aktion hat, aber ja, Stammspieler wird er wahrscheinlich nicht mehr werden. Und ja, ich hoffe, dass zumindest dieser kleine Hoffnungsschimmer der Offense noch irgendwie einen Push gibt und vielleicht auch Carson mal ein bisschen entlasten kann. Ja, aber zu viel Hoffnung habe ich in Penny leider echt nicht mehr.
Nee, das stimmt. Ja, hinter den beiden ist so eine bunte Mischung an Running Backs, die bis jetzt alle noch nicht so richtig eingeschlagen sind. Travis Homer für mich ein klarer Cut-Kandidat. Den schleppt man jetzt auch schon seit drei oder vier Jahren im Kader mit sich rum. Der hat nie auch nur ansatzweise irgendwas gezeigt. Also den kannst du eigentlich getrost cutten. DJ Dallas geht jetzt in sein zweites Jahr. Da kann man sicherlich noch hoffen, dass das aus dem noch was wird. Müsste für so eine richtige Running Back 1-Rolle definitiv ein bisschen physischer werden. Ja, vielleicht wird er als Receiver häufiger mal angeworfen. Alex Collins wahrscheinlich so der einzige richtige mögliche Ersatz für Carson, falls er sich mal verletzt. Auch vom Körperbau her, vom Laufstil. Also den könnte man auch behalten. Und dann haben die Seahawks noch zwei undrafted Free Agents sich dazu geholt. Josh Johnson fand ich auf Tape ganz interessant. Ein sehr physischer Running Back. Also der könnte Carson vielleicht beerben, wenn er nach zwei Jahren die Seahawks, wenn sein Vertrag ausgelaufen ist, verlassen sollte. Aber ja, wer weiß. Vielleicht wird er auch einfach gecuttet und das, was man da auf Tape gesehen hat, ist völlig irrelevant. Das ist natürlich jetzt total totale Spekulation. Ich wollte nur sagen, der hat mir ganz gut gefallen. Also den könnte man vielleicht mitnehmen anstelle von einem Travis Homer. Aber insgesamt, ja, kommt hinter Carson nicht so viel, würde ich sagen. Ja, Running Backs könnte man damit dann noch abhaken, ne?
Ja, vielleicht ist es ja auch, sind die auch gar nicht so ein großer Faktor. Das wäre ja auch ganz schön, ne?
Der war gut.
Schön, ja. Schön passlastig und dann.
Noch. Ja, ja, genau. Ja. Nein, also wie gesagt, Chris Carson auf jeden Fall als Fantasy-Option anstreichen. Wird immer wieder unterschätzt, aber hat für mich auf jeden Fall Upside, vielleicht sogar ein Running Back 1 zu werden. Gut, dann die Titans. Die Seahawks bekommen einen neuen Titan dazu. Gerald Everett von den Rams wird quasi von Shane Waldron mitgenommen und hat Shane Waldron auch schon als Mastermind bezeichnet. Also hält große Stücke auf seinen alten und neuen Coach. Kommt für ein Jahr 6 Millionen zu den Seahawks. Auf jeden Fall ein okayer Vertrag. Wenn man bedenkt, dass die Seahawks letztes Jahr für Greg Olsen 8 Millionen ausgegeben haben, ist das vergleichsweise ein richtiges Schnäppchen. Ja, Everett, was hältst du von Everett? Also der war ja bei den Rams immer so ein bisschen in einer so einer Split-Rolle mit Tyler Higbee. Hatte jetzt nie so diesen richtig krassen Ausbruch, aber ist eigentlich schon ein interessanter athletischer Spieler, oder?
Ja, ich also das Signing ist, wie du so schon sagtest, tausendmal besser als das von Greg Olsen. Und ja, Everett, wenn ich jetzt die ganzen Neuzugänge mal so durchgehe, also zumindest für dieses Jahr jetzt, ist es für mich einer der spannendsten Spieler, weil Tight End ja schon ein kleines Problem bei den Seahawks immer war, beziehungsweise, was heißt immer war, aber Will Disley ist halt einfach nicht fit geblieben, dann hat man irgendwann mal so einen Jacob Hollister gehabt, der so ein bisschen was gefangen hat, das war im Passing-Game auch ganz okay, aber blocken hätte er ja nicht gekonnt, wenn es nochmal leben gegangen wäre. Und Kobe Parkinson letztes Jahr in seiner Rookie-Saison, der war auch noch ein sehr junger Rookie, muss man dazu sagen, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber er ist halt lange ausgefallen und damit eigentlich kaum Spielzeit gesehen. Dass ich mir von Everett vor allem als Passempfänger eine ganze Menge schon verspreche. Also, wie du sagtest, er ist athletisch, er kann auch diese Yards nach dem Catch erzielen, da werden wir wahrscheinlich immer wieder drauf kommen, wenn wir über Walden vielleicht sprechen. Ich hoffe, das ist auch so im Endeffekt. Und ja, aber seine Statistiken lesen sich jetzt auch nicht so berauschend. Für mich ist Everett aber zumindest bei den Titans im Passing-Game halt die Nummer 1 und könnte in der ganzen Offense vielleicht sogar eine 3-Anspielstation sein hinter den beiden Lockett und Metcalf. Also erwarte ich eigentlich schon Großes von ihm. Und wenn er ungefähr das als Tight End bringt, was ich mir da irgendwie erhoffe als Receiver, dann sind diese 6 Millionen mehr als gerechtfertigt. Das werden wir uns dann, also diese Zahl werden wir wahrscheinlich immer wieder ranziehen und dann im Laufe der Saison wieder meckern oder sagen, wie gut angelegt das wieder war. Aber ja, ich erwarte von ihm bessere Zahlen, weil er wenig Konkurrenz auf dieser Position hat und ja, einen wirklich sehr fähigen Quarterback, weil ich habe ja Jared Goff jetzt auch schon oft genug eigentlich gedisst, aber das ist natürlich.
Er hat die Seahawks mit 9 Fingern besiegt, also man darf ihn jetzt auch nicht unterschätzen.
Ja, das ist halt dann auch ja, ein Durchschnitts- bis unterdurchschnittlicher Quarterback und da gibt ihm Wilson halt deutlich mehr.
Ja. Nee, das stimmt. Also ich bin auch gespannt auf Everett. Wurde von vielen auch schon so ein bisschen als einer der eines der besseren Signings der Saison bezeichnet. Ich glaube, bei Downset Talk hatte Adrian Franke ihn auch ja, so ein bisschen als Sleeper-Signing, als eines der Top-Sleeper-Signings bezeichnet, weil eben nicht so viel Aufmerksamkeit drauf geleuchtet hatte. Aber das kann ein ziemlicher Stil werden. Ist natürlich schade, dass es jetzt nur ein Jahr ist. Also wenn er jetzt wirklich einen Breakout hat bei den Seahawks, muss man ihn danach teurer bezahlen. Aber ja, hoffen wir erstmal, dass dieses eine Jahr gut wird. Hinter Everett haben wir natürlich immer noch Will Disley, der ja zwei Saisons gespielt hat, beide Male dann auch sich schwer verletzt hat, und letztes Jahr war dann eher so ein bisschen, ja, war in Ordnung, aber leider nicht so stark, wie man es damals sich vielleicht erhofft hatte. Eigentlich als Blocker geholt, dann aber im Receiving Game wirklich gut überzeugt, und dann, ja, wie gesagt, kamen ja diese beiden Verletzungen. Ich weiß nicht, ich glaube Achillessehne und Patellasehne war das.
Ich glaube, du könntest so recht haben. Ich habe es einfach nur unter sehr traurig abgehakt schon.
Genau, das war, ja, also wenn Disley nie wieder an seine Leistung anknüpfen kann, die er damals gezeigt hat, dann wäre das wirklich eine sehr traurige Geschichte, weil man einfach nicht viel von ihm erwartet hatte. Dann überraschte er ja doch wirklich stark, und dann einfach zwei Saisons nacheinander so schwere Verletzungen. Ja, also da kann man nur hoffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet und vielleicht mit Everett dann einfach ein sehr gutes Talent-Duo bildet. Everett ist ja auch aus L.A. schon gewohnt, mit anderen Titans zusammenzuarbeiten. Damals als Duo mit Tyler Higbee hat es auch ganz gut funktioniert. Von daher, ja, mal schauen, ob die beiden sich dann gut ergänzen können. Und Bälle fangen können sie auf jeden Fall beide.
Ja, vor allem ist Disley ist ein, wenn er fit war, war es ja so unglaublich gut. Und ja, alleine sein Debütspiel gegen die Broncos kann ich mich sogar noch sehr gut erinnern. Mhm. Also
gegen die Steelers war auch ganz stark. Ja, auch zwei Touchdowns gefangen, glaube ich.
Danach lief das Waiver im Fantasy aber sowas von heiß auf den Spieler. Das war ja, war ja ganz wild damals. Letztes Jahr hat er ja, glaube ich, auch weniger Spielzeit bekommen. Ich glaube, man war da halt auch sehr, sehr vorsichtig. Deswegen ja, vielleicht tut ihm das noch jetzt nochmal gut. Jetzt hat er diese Saison ja aber dann wahrscheinlich keine Reha gehabt. Und das ist ja auch mal sehr, sehr fordernd und anstrengend für einen Athleten, dass er jetzt immer eine komplette Offseason hat, wo er auch wirklich nur an sich arbeiten kann und nicht erstmal sich wieder restaurieren muss. Und dann, sich diese Arbeit dann vielleicht mit Everett teilt. Also das ist ja auch dann wieder ein Faktor Ausrechenbarkeit dann wieder eine sehr interessante Sache einfach, weil Will Disley kann blocken, kann fangen. Everett ist dann vielleicht beim Catchen hat er einen kleinen Vorteil, aber er ist halt auch fähig, da mal ein bisschen besser zu blocken als andere Tight Ends der letzten Jahre. Und auch dadurch wird es dann auch im 12-Personal schon wieder eine Unausrechenbarkeit etablieren, was ich dann in den Gedankenspielen sehr gerne sehen würde, und ich hoffe, dass man es irgendwie auch so auf den Platz bringt und Disney einfach die Saison verletzungsfrei und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Anteilen als zuletzt dann beenden kann.
Ja. Ja, dahinter im Depth-Chart hast du noch Kobe Parkinson, der in der Rookie-Saison ja leider ausgefallen ist, also von dem hat man bis jetzt noch nichts gesehen. Ja, kann man hoffen, dass er was wird. Ich hegt da jetzt keine allzu großen Hoffnungen, nimmt man dann eben nochmal mit und schaut, ob er vielleicht hier und da mal Einsatzzeit bekommt, aber ja, da kann man jetzt nicht besonders viel zu sagen. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns die Offensive Line an, die immer wieder zu Unrecht, wie ich finde, in der Kritik steht. Letztes Jahr war das eigentlich sehr solide. Klar, war jetzt keine Top 10 Line, aber sie ist meiner Meinung nach deutlich besser, als sie immer gemacht wird. Und dieses Narrativ, Seahawks haben eine scheiß O-Line, hat sich mittlerweile einfach so sehr gefestigt, dass es kaum noch jemand wirklich überprüft. Also das wird immer so als Witz genommen und so, ja, Wilson wird immer gesackt und die O-Line ist so scheiße und die Seahawks können nichts und bla bla. Aber erstmal haben wir ja auch schon häufiger mal gesagt, Wilson ist für einen Teil seiner Sacks auch selbstverantwortlich, indem er den Ball eben zu lange hält oder in den Druck reinläuft, obwohl er eigentlich in eine andere Richtung auch hätte entkommen können. Und die Line letztes Jahr war eigentlich echt in Ordnung. Also du hast auf Left Tackle natürlich Dwayne Brown, der immer noch einer der Besten der Liga ist. Auch bei Pro Football Focus war er der fünftbeste Tackle, sowohl im Lauf als auch im Passblock. Einfach eine absolute Mauer auf der linken Seite. Da hat man bis jetzt wirklich noch nichts von irgendwelcher Altersregression gesehen. Da drückt man sicherlich die Daumen, dass das auch so bleibt. Dann hatten wir auf der linken Guard-Position sicherlich einige Probleme mit Mike Iupati, der auch verletzungsanfällig war. Der ist aber jetzt ja auch raus. Der ist retired. Dafür haben die Seahawks sich jetzt via Trade aus Las Vegas Gabe Jackson geholt, der bei den Seahawks auf Right Guard starten wird. Und ja, Sensations-Rookie Damien Lewis, der Drittrunden-Pick aus LSU, wird wahrscheinlich auf links starten. Er hatte eine ganz starke Rookie-Saison, wurde eigentlich in sämtliche All-Rookie-Teams gewählt. Dann habe ich letzt auch ihn in einer Liste gesehen, ich glaube von Pro Football Focus, als der beste Right Guard unter 25. Also ich glaube, der hat eine strahlende Zukunft vor sich. Muss sich in der Pass Protection noch etwas verbessern. Da gibt es dann aber auch ganz verschiedene Statistiken. Bei PFF hat er jetzt zum Beispiel einen recht schwachen Wert, hat aber bei ESPN in der Pass-Block-Win-Rate einen sehr, sehr guten Wert von 91%. Also je nachdem, welche Statistik man da zu Rate zieht, kommt es dann so oder so raus. Aber Verbesserungspotenzial hat er definitiv noch. Dafür im Lauf schon unglaublich dominant. War dann tatsächlich von allen Guards schon sehr, sehr weit oben. Also ja, Right Tackle, Brandon Shell, auch eine gute Saison gespielt. Also du hörst bei mir raus, ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich kann mich da eigentlich fast nur anschließen.
Jetzt habe ich den Center ausgelassen.
Ja, da können wir gleich noch drüber sprechen. Da können wir gleich noch drüber in Ruhe sprechen, glaube
ja,
ich.
Ja.
Nee, also ich deswegen fand ich ja auch diese Forderung von Wilson eigentlich auch so ein bisschen lustig, weil er ja nach Verstärkung und auch Protection gefordert hatte. Und dann dachte ich mir so, ja gut, aber für nächste Saison sind 3 der 5 Spots auf jeden Fall schon mal eigentlich fest besetzt gewesen. Das war nämlich dann zu dem Zeitpunkt Duane Brown, Damien Lewis und Brandon Shell. Und ja, dann kannst du noch so viel schreien, da kriegst du ja jetzt keinen neuen Tackle, sondern dann überhaupt noch mal einen Guard. Und dann kann ich mich noch sehr gut an den Beginn der Free Agency erinnern, als dann, ich glaube, die Cardinals haben ja auf Center nachgelegt und der eine Guard hat hier unterschrieben, der andere da und Seahawks Twitter eigentlich schon wieder total steil ging. Ja, dann haben die Las Vegas Raiders in einer ganz komischen Aktion ihre eigentlich sehr gute O-Line zerschlagen. Da ist ja der Center, ich glaube, der Center ist zu den Cardinals gegangen, so war das, glaube ich.
Genau, ne? Rodney Hudson.
Genau, ja. Und Gabe Jackson wurde dann zu den Seahawks getradet und ja, dann waren auch alle mal wieder etwas beruhigter, was ich dann auch mal ganz angenehm fand. Deswegen, also auf 4 Spots dieser Offensive Line ist man eigentlich mindestens solide besetzt, also eigentlich eher gut, weil Gabe Jackson bei den Raiders auch sehr gut war. Damien Lewis muss man sehen im Liga-Vergleich, ob er gut ist oder eher durchschnittlich, aber auch selbst das würde ich in der Offensive Line dann nehmen. Die beiden Tackle-Spots sind für mich eigentlich außer Diskussion aktuell. Brandon Shell war ja auch in Ordnung und hat dann aber auch mit ein bisschen Verletzungen zu kämpfen gehabt, wie halt so oft in der NFL. Da gibt es da dahinter Stone Forsythe, der Rookie, der dieses Jahr geholt wurde von Florida. Der könnte so ein bisschen den Swing-Tackle machen, also wenn mal einer ausfällt, rechts oder links spielen, das hat er am College auch genauso gemacht. Und das wäre für mich dann so ein bisschen der Sleeper-Kandidat, wenn er wirklich im Camp so überzeugt. Er ist noch ein bisschen roh und ein bisschen langsame Füße, kommt nicht gut in die Knie mit seiner enormen Größe. Aber der Typ ist nämlich wirklich ein absoluter Schrank. Ob er dann vielleicht mit Brandon Shell um den Right-Tackle-Spot konkurrieren könnte, aber das wäre wirklich schon sehr überraschend. Aber da sollte man vielleicht ein Auge drauf werfen, dann, wenn die Training-Camps losgeht. Ja, dann haben wir 4 von 5 eigentlich besetzt und dann können wir jetzt gerne über den unaussprechlichen Center sprechen, der leider doch noch im Team ist, aber nur wegen des Namens erstmal.
Genau, Center Ethan Posick, der mittlerweile, glaube ich, in diesem Podcast auch schon sämtliche Aussprachen durch hat. Ich glaube, bei Cover to Podcast haben sie ihn im Sinn genannt Potschitsch, also das war dann auch nochmal ganz schön.
Der hätte von mir kommen können.
Ja, aber du hattest Postage, also ne, das
ich habe schon alles probiert, glaube ich quasi.
Ja, ja. Pockig hatten wir das schon? Beide Cs hart aussprechen?
Das war doch Simon, glaube ich sogar.
Stimmt, ne? Ja. Aber Potschitsch fand ich auch echt, also wie so ein ungarisches Volksgericht irgendwie. ja, also sicherlich die, ja, kann man so sagen, die Schwachstelle im Team. Ja, also er ist nicht völlig katastrophal. Aber wenn ich nochmal hier PFF zu Rate ziehen darf, klar, das ist keine heilige Bibel, die Wahrheit für sich gepachtet haben. Aber da war er zum Beispiel Center 26 von 36 Bewerteten. Das ist halt schlicht und einfach nicht gut. Da wäre auf jeden Fall Potenzial gewesen, sich an der Stelle zu verbessern. Carroll scheint aber einigermaßen zufrieden zu sein. Klar, man kann nicht jedes Mannschaftsteil gut oder besser besetzen. Von daher hat man hier und da immer mal eine Schwachstelle. Die Frage ist natürlich jetzt, wie hoch ist der Schaden, den er anrichten kann? Wie gesagt, die O-Line fand ich letztes Jahr eigentlich auch besser, als sie gemacht wurde. Darum hoffe ich einfach mal, dass durch die Stabilisierung der Guard-Position mit Gabe Jackson, dass das Posick eben auch helfen sollte. Uparty war ja letztes Jahr auch ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor. Und wenn du da zwei Leute innen hast, die nicht besonders gut sind, wird es halt schon kritisch. Aber Gabe Jackson wird ja jetzt auf rechts spielen, Damien Lewis auf links. Hoffen wir mal, dass er den Switch auch hinbekommt. Und dann sollte das auch einigermaßen funktionieren. Dann bist du immer noch nicht in der Ligaspitze, aber ich denke mal, so im Mittelfeld kann sich diese Line insgesamt einordnen, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, dass sie Upside hat auf besser als nur Mittelmaß. Weil ich vier Spots eigentlich wirklich ordentlich besetzt sehe und der Center die Frage ist, wobei Posick, ich glaube, er ist halt auch schon ein bisschen her, ich glaube, er hatte einen relativ guten Saisonstart sogar und ist dann auch irgendwann eingebrochen. Dann gab es ja irgendwann mal, das ist jetzt wirklich nicht verifiziert, nochmal gecheckt von mir, aber da gab es ja auch mal irgendwelche Berichte, dass er wohl auch mit irgendeiner Verletzung gespielt hat. Weiß ich jetzt nicht, wie... wer hat das nicht und kommt dann immer danach raus. Ne? Wir hatten ja in der letzten Folge noch Tom Brady kurz als Thema. Ja, also ist dann schwierig, das als zu sagen, okay, der hat erst ein paar Spiele ganz gut gespielt, dann war er wieder verletzt und dann kann man ja über fast jeden Spieler sagen. Also deswegen ist aber auch diese Zusammenstellung der Line, dann gefällt mir einfach in dem Sinne besser, dass mit Gabe Jackson ja ein Veteran auch nochmal neben ihm steht, der nicht so mit sich selbst zu kämpfen haben wird, wie Mike Uparty beispielsweise, der ja leistungstechnisch auch wirklich schlecht war. Und wenn du dann Damien Lewis, der dann noch Rookie ist, auf der anderen Seite neben dir stehen hast, dann dann schwimmen dir die Fälle da eventuell auch schnell davon. Jetzt hast du mit Gabe Jackson einen guten Veteran, der leistungstechnisch sich keine Gedanken machen muss, und den Damien Lewis, der ins zweite Jahr geht, der zum Beispiel letztes Jahr auch kurzzeitig Center gespielt hat. Das kann man ihm kaum hoch genug anrechnen. Ich glaube, außer einen Fallstart oder so, den er da gegen die Cardinals produziert hat, hat er auch ein ganz ordentliches Spiel da gemacht. Und das ohne, dass er auf dem College mal Center war. Also ich glaube, dass man da wirklich zumindest mal ein stabileres Grundgerüst hat, in dem dann Posick eventuell ein bisschen mitgezogen werden kann. Und ja, wer weiß, vielleicht ist da auch die Frage der Konstanz, die er dann genau wie Wilson einfach mal abrufen kann. Und dann spricht man am Ende wahrscheinlich über eine mittelmäßige bis vielleicht gute O-Line und sind alle Probleme. Ich meine, eine mittlere durchschnittliche O-Line wäre völlig in Ordnung. Wir reden über Jahre, die davor waren, in dem die O-Line, ich glaube, ab 28 abwärts irgendwann platziert war, und das wäre völlig ausreichend für die NFL. Offensive Line durchschnittlich reicht.
Ja, da muss man von Wilson auch einfach erwarten, dass er das dann, beziehungsweise dass das, was zur Ligaspitze fehlt, dann auch kompensiert, weil, ja, ich meine, es gibt viele Quarterbacks, die mit nicht ganz so starken O-Lines arbeiten müssen, und ja, wenn man das Geld dann eben an eine andere Stelle investiert, wie zum Beispiel in Wilson selbst, der ja auch einfach einen sehr teuren Vertrag hat, dann kann man halt nicht auf jeder Position top aufgestellt sein, und so ist es jetzt eben mit der Center-Position. Aber ja, ich denke auch, also Upside für, sagen wir mal, Top, ich finde Top 10 klingt immer schon so übertrieben, sagen wir mal Upside für Top 12, Top 13, wir könnten sie haben, ich sehe sie jetzt aber eher so im Bereich, sagen wir mal 20 bis 13, irgendwie so um den Dreh rum. Also schon so im Mittelfeld. Muss man mal schauen.
Ja, deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig. Entwickelt. Also wie mit den Wide Receiver, die ich vielleicht ein bisschen zu tief ranke, obwohl sie eigentlich wirklich gut sind. Weil man muss ja versuchen, so ein bisschen diese Distanz zu wahren. Das ist eigentlich auch der Anspruch an mich selbst, dass ich da nicht sage, so O-Line ist auf 3, die Wide Receiver sind eh die 1 und der Quarterback sowieso. Und Super Bowl oder nix. Ne?
Ja, man muss es ja immer wieder. Ich glaube, das kann man uns nicht vorwerfen. Ich glaube, wir sind schon immer wirklich, wir sehen uns als Fans dann doch eher als die ersten Kritiker des Teams auch und nicht als die Homer, die jetzt jeden Zug der Franchise verteidigen müssen. Also ja, da sind wir, glaube ich, immer noch sehr, sehr kritisch unterwegs. Von daher auch die Frage, Gabe Jackson ist auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber von Uparty, ist aber auch nicht mehr der Allerjüngste und hat jetzt, ich glaube, in seinen letzten Jahren auch tendenziell eher so ein bisschen abgebaut. Also ist er wirklich dieses krasse Upgrade, als dass er verkauft wird. Also wenn ich jetzt mal hier, ich weiß, ich kriege bestimmt wieder Ärger, wenn ich zu viel PFF zitiere, aber man sieht jetzt hier in dieser Kurve, seine letzten beiden Jahre waren jetzt auch nicht ganz so stark. Also 2018 war er noch auf Platz 13 aller Guards mit 73,7 und dann ging es runter 61,8, 63,7. Das Ding bei O-Line ist ja auch einfach, dass man als Laie, die wir ja sind, dieses O-Line-Play relativ schwierig bewerten können. Darum habe ich, was O-Line-Play angeht, immer, hat für mich PFF nochmal einen anderen Stellenwert, weil die es halt schaffen, dann irgendwie diese O-Line-Leistung in Zahlen, in verständliche Grades umzuwandeln. Und darum finde ich es da immer noch ganz wertvoll. Auf anderen Positionen kann man sich da sicherlich auch an anderen Stats orientieren. Aber ja, ist Gabe Jackson schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast? Er ist ja auch erst 30. Das ist ja für einen O-Liner jetzt auch nicht, auch noch kein biblisches Alter. Glaubst du, bei den Seahawks kann er dann nochmal an 2018er Zeiten anknüpfen?
Ja, es ist ja auch, also 30, wie gesagt, ist kein Alter, weil wir gucken nur auf unseren Left Tackle und dann ja. Also siehst du, zu was manche O-Liner da zu leisten imstande sind. Auch bei den Rams, ist der Name schon wieder entfallen, den hatte ich gerade kurz. Der ist ja auch schon
Whitworth.
So. Ja, der ist auch schon steinalt und also ja, es ist die Frage, wie viel ist das jetzt wirklich schon altersmäßiger Abbau oder wie viel ist einfach eine ganz normale Leistungsschwankung, die jetzt gar nicht mit dem Alter oder was auch immer zu tun haben muss, sondern einfach nur, mehr eine etwas schlechtere Saison. Ich denke, dass mit Gabe Jackson hat man ja mindestens dann einen durchschnittlichen Guard und ich glaube, alleine das ist ja schon das erhoffte Upgrade. Wenn er dann irgendwie noch da nochmal was draufpackt und dann Richtung, ja, Guard. Ja, gut, wie gradet man Guards? Wahrscheinlich 32 mal 2 und dann irgendwann da in der Mitte. Wenn er da irgendwie reinkommt, das wäre dann wär schon völlig in Ordnung im Vergleich zu Jeupati. Und ja, ja. Das sehe ich bei ihm eigentlich als den oft zitierten Floor. Also,
also 2020 war er tatsächlich so genau im Mittelfeld. Er war 40. von 80 gegradeten Guards, was seine gesamte Offensive Grade angeht. Im Passblocking hat er seine Stärke, da war er auf Platz 21, Runblock allerdings nur 49 von 73, also quasi das genaue Gegenteil von Damien Lewis, der seine Stärke ja eher im Laufspiel hat, also vielleicht kann man sich da auch ganz gut ergänzen.
Ja, und wir fordern ja immer O-Liner, die einfach auch mal ihren Fokus zum Beispiel im Passblocking haben und da haben wir mit Gabe Jackson ja vielleicht einen, der da ein bisschen stärker ist. Also fürs Passing-Game ist das ja im Vergleich zu Jeupati und so weiter einfach ein klares Upgrade, wie gesagt. Und ja, im Run-Blocking, ja, also wenn es nach mir ginge, wäre das ja auch gar nicht mehr so wichtig.
Ja, ich glaube, da werden wir uns noch wundern. Aber ja, so viel zur Offensive Line. Hast du noch sonst irgendwas? Ansonsten können wir, glaube ich, unser Fazit auch schon ziehen.
Nee, ich habe gar nichts mehr. Wir können gerne zum Fazit kommen.
Ja. Ja, was erwartet uns denn jetzt insgesamt? Also würdest du sagen, man kann mehr erwarten als letztes Jahr oder weniger? Oder mit was für einem Gefühl gehst du in die Saison?
Boah, wenn ich jetzt die Seahawks Offense der ersten 8 Wochen letztes Jahr, dann war es ja eine Top 5 Offense, würde ich behaupten. Danach ist man ja eingebrochen und mit dem neuen Offense-Koordinator, mit dem, was man auch in gewissen Teilen in die Offense investiert hat, da ist für mich eigentlich, um auch eine erfolgreiche Saison zu spielen, in dieser Division eine Chance zu haben und in den Playoffs eventuell eine Rolle zu spielen, ist es für mich dann eigentlich, muss das eine Top-5-Offense werden. Und das ist dann irgendwie auch der Anspruch, den vielleicht Wilson an sich selbst setzt, die Seahawks an sich selbst setzen, den ich aber dann auf jeden Fall an das Team setze. Und das mag hochgegriffen sein und damit darf ich auch gerne krass daneben liegen. Aber für mich erwarte ich da irgendwas in dieser Range Top 5, vielleicht bis Top 7, 8 Offense. Also alles darunter wäre schon für mich eine herbe Enttäuschung.
Ja, vor allem, wenn man sich anschaut, dass die Seahawks sich ja wirklich auf fast allen Positionen auch verbessert haben. Also wir haben über die O-Line geredet mit Gabe Jackson. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Jeupati. Dann hat man sich auf Tight End verstärkt mit Garrett Everett. Das ist auch ein Upgrade über dem, was da letztes Jahr so rumlief mit Greg Olsen und Jacob Hollister. Gut, auf Running Back hat sich jetzt nichts getan, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig. Und ja, auf Wide Receiver hat man sich jetzt einen dritten Receiver gedraftet, der natürlich noch eine komplette Wildcard ist. Also wir können da stand jetzt wenig drüber sagen, aber tendenziell David Moore haben die Seahawks jetzt verloren an die Panthers. Also wenn das die die Messlatte ist, dann hoffe ich schon, dass das Eskridge auch im ersten Jahr schon an ähnliche Zahlen rankommen sollte wie David Moore. Ich würde mich auch nicht beschweren, wenn er darüber kommt. Das heißt, du hast auf zwei Positionen mindestens, wenn nicht sogar auf drei, wirklich ein Upgrade. Und dann ja, muss man natürlich auch damit rechnen, dass die ganze Offensive dann besser wird. Dann dazu kommt dann der neue Offensive Coordinator, der hoffentlich in der Lage ist, sein System auf die Seahawks zu stülpen. Und ja, dann die große Frage, Russell Wilson. Ne? Also schafft er es, die Konstanz in seine Saison zu bringen? Wenn ja, ist es, glaube ich, schon mal der größte und wichtigste Punkt. Und dazu kommen dann eben noch die Verbesserungen auf manchen Positionen. Also ich gehe tatsächlich auch eher positiv in die Saison, beziehungsweise hoffnungsvoll, was die Offensive angeht. Und denke mal, ja, da haben wir was, worauf wir uns freuen können. Und dann, ja, würde ich sagen, schauen wir nächste Woche mal, ob es auf der anderen Seite des Balls genauso aussieht. Dann sprechen wir nämlich über die Defensive. Und ja, das wäre so das Fazit. Ne? Hast du sonst noch einen Punkt?
Nein, ich bin völlig ausgequatscht quasi und ja, freue mich, dass wir jetzt leicht wirklich bald die ersten Eindrücke bekommen und so langsam steigt dann auch das Football-Fieber, was bei mir so ein bisschen abhandengekommen ist wieder.
Ja.
Vielleicht ja auch durchs eigene erste Testen und ja, ich bin sehr gespannt, wie, also die Offensivfolge war jetzt für mich eher so ein bisschen schon fast klar. Ich bin gespannt, wie die Defensive nächste Woche eingeschätzt wird.
Ja, ich auch. Ich muss mir noch mal ein paar Takes aufschreiben und dann wird die ein bisschen unter die Lupe genommen.
Ja.
Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.